Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Tja, gerade noch hat das Grimme-Institut seinen 50. Geburtstag gefeiert und jetzt das. In Zukunft könnte es Momente wie diesen.
Der Grimme Online Award geht an.
Ja. Solche Momente könnte es nicht mehr geben, denn das Medieninstitut in Marl steckt in einer finanziellen Krise und die könnte letztlich auch das Aus für die renommierten Grimme-Preise bedeuten. Wir sprechen gleich darüber, wie prominente Schauspieler und TV-Persönlichkeiten das verhindern wollen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Fazit der Kultur vom Tage. Was haben wir noch für Sie in dieser Stunde? Wir besuchen eine Fotoausstellung in München über ghanaische Frauen, die als Hexen verstoßen werden. Wir fragen, was vom neuen Napoleon-Film zu halten ist. Und wir besuchen einen Ort, in dem alle Hüllen fallen. Ja, so klingt es in der estnischen Rauchsauna. Und warum dies ein heiliger Ort ist, auch das erfahren Sie bei uns. Und wir erzählen eine Geschichte, die Hoffnung macht. Ein Privatmann hat mit seiner Spende eine alte Marmeladenfabrik im ukrainischen Lviv in ein nagelneues Kunstmuseum verwandelt. Zu Ihrem Fazit, die Kultur vom Tage im Deutschlandfunk Kultur. Es sieht nicht gut aus für das Grimme-Institut, ihm fehlt Geld. Und damit geraten auch zwei wichtige Medienpreise in Gefahr, der renommierte TV-Grimme-Preis und der Grimme-Online-Award. Grund für Mitglieder der Jurys und die Nominierungskommission in einem offenen Brief an die Gesellschafter des Medieninstituts aus Marl eine, Zitat, adäquate finanzielle Ausstattung zu fordern, um das Institut und seine Preise zu schützen. Solidarisch mit diesen Forderungen zeigten sich jetzt knapp 100 Vertreter der Branche in einem weiteren offenen Brief, darunter Caroline Kebekus, Anke Engelke, Joko Winterscheid und Charlie Hübner. Und auch Regisseur und Filmproduzent Lutz Heineking macht sich Sorgen um die Zukunft der Grimme-Preise. Er ist Mitinitiator dieses Briefes. Schönen guten Abend, Herr Heineking.
Schönen guten Abend.
Sie sind selbst Grimme-Preisträger. Vielleicht erklären wir erstmal kurz, wie wichtig ist denn so ein Grimme-Preis zum Beispiel für Ihre Arbeit?
Also ich glaube, dass der Grimme-Preis vor allem irgendwie Wege ebnet, weitermachen zu dürfen, vielleicht auch speziellen Formaten. Generell hat man natürlich irgendwie so ein anderes Standing, sage ich jetzt mal, in der Branche, wenn man einen hat. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Preis.
Gerade war ja noch Feierstimmung in Marl im Grimme-Institut. Der 50. Geburtstag wurde gefeiert und jetzt das. Der Etat des Instituts beträgt ja rund 3 Millionen Euro im Jahr. Für 2023 ist ein Defizit von rund 300.000 Euro angekündigt. Fürs kommende Jahr dann schon 430.000. Jetzt soll ein Drittel der 24 Arbeitsplätze in Marl wegfallen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur KNA stehen die Bereiche Grimme-Bildung und Grimme-Forschung komplett vor dem Aus. Was würde das denn konkret bedeuten?
Also ich muss sagen, dass ich das Grimme-Institut vor allem über die Preise kenne. Da ich aber weiß, was für eine unfassbare Bildungsarbeit da gemacht wird, auch in diversen Panels gesessen, die das Grimme-Institut organisiert hat, fände ich das auch eine Katastrophe. Also aus meiner Sicht ist natürlich der Preis so der große Vorreiter oder das Bekannteste, was das Grimme-Institut macht. Und auch dort wäre es fatal, wenn da an Stellen gestrichen wird. Die können es dann nicht mehr leisten, die Arbeit, die sie jetzt tun. Und gerade Grimme-Preis, die Juryarbeit dort ist ja einzigartig. Also die Jurys gucken zusammen, es wird gemeinsam diskutiert, also miteinander in einem Raum, sofern kein Corona ist. Dann sind zwei verschiedene Jurys. Ne? Es gibt eine Vorauswahljury und dann die Preisjury, die aus unterschiedlichen Menschen besteht und die dann auch wiederum medienkritische oder medienbeobachtende Zusammenfassung jedes Jahr rausbringen, was ich auch als wertvolle Arbeit empfinde. Also die Medienbildungsarbeit, die das Grimme-Institut macht und die Preise sind halt einfach nur mit einer gewissen soliden Grundlage zu stemmen. Also so ein Preis funktioniert halt schlichtweg nicht ohne ein Team, einen maximalen Verwaltungsaufwand mit weiß ich wie vielen Einreichungen da. Und wenn man jetzt irgendwie das Institut weiter schrumpft, ist das mehr als nur am Wackeln, dass man diese Arbeit überhaupt noch gesteckt bekommt.
Die finanzielle Schieflage ist ja laut Aussage des Instituts ja dadurch entstanden, dass unter anderem Energiekosten und andere Kosten gestiegen sind. Was befürchten Sie und Ihre Kolleginnen denn für die Zukunft des Grimme-Preises?
Naja, also dass es ihn nicht mehr geben wird. Das ist unserer Meinung nach ein ziemlich schwieriges Unterfangen wäre das, wenn jetzt die anderen Preise, die es da so gibt, alleine da ständen. Also der Grimme-Preis ist nun im besten Sinne das seriöse Gegenstück zum einen oder anderen Medien-, Fernseh- oder sonst was Preis da draußen.
Also Bambi oder sowas?
Zum Beispiel. Ich will nicht über Bambi lästern, ne? Aber ich finde halt, es gibt Preise, die sind vor allem nach außen gerichtet und der Grimme-Preis ist meiner Meinung nach auch sehr in die Industrie gerichtet. Also wird sehr stark von der Industrie wahrgenommen und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also als Beispiel sage ich jetzt mal, und damit möchte ich die anderen Preise jetzt nicht runtersetzen, aber meine Mutter interessiert sich jetzt einen Scheiß für den Deutschen Fernsehpreis, aber der Grimme-Preis ist nun irgendwie auch bei ihr, und die hat mit Medien halt nichts zu tun, ist das was sehr Wertiges und was sehr Besonderes. Und dementsprechend glaube ich, dass das Renommee des Grimme-Preises weit auch über die Branche hinaus eine große ist. Und zwar nicht nur, weil meine Mutter das gut findet, sondern weil vergleichbare Menschen damit was anfangen können. Das ist einfach ein Begriff. Und der hat sich über all die Jahrzehnte etabliert. Sowas darf man nicht sterben lassen.
Ja, in Ihrem Brief heißt es ja auch, der Grimme-Preis habe als renommiertester unabhängiger Medienpreis eine enorme Bedeutung für die gesamte Medienbranche. Also jetzt sind Sie ja selber Preisträger. Das heißt, die haben die Erfahrung auch machen können, dass das wirklich was ändert, wenn man mit diesem Preis ausgezeichnet wurde oder zumindest nominiert wurde auch schon.
Ja, ich bin ja auch ein paar Mal nominiert worden und bevor ich ihn dann bekommen habe, und die Nominierungen alleine haben auf jeden Fall meinen Weg als junger Fernsehmacher extrem gut begleitet. Also es war immer eine große Hilfe, dort genannt zu sein, und das hat bei Sendern und Verantwortlichen bei Streamern immer eine Tür aufgemacht. Also wie gesagt, also nach der Nominierung konnte man dann doch durch andere Türen gehen, durch die man vorher vielleicht nicht so gehen konnte.
Jetzt ist ja das Grimme-Institut ja gegründet worden vor 50 Jahren vom Deutschen Volkshochschulverband. Inzwischen gibt es jede Menge Mitgesellschafter, darunter das Land NRW, der WDR, ZDF, die Landesmedienanstalt und Medienstiftung NRW und die Stadt Mahl. Heute war eine Gesellschafterversammlung geplant. Konnten Sie dann schon irgendwie in Erfahrung bringen, ob Ihre Stellungnahmen und Ihre offenen Briefe dort diskutiert wurden? Oder vielleicht gab es ja auch schon konkrete Entscheidungen?
Also ich weiß von nichts. Ich weiß nur, dass unsere Stellungnahme oder unser offener Brief ist angekommen. So viel weiß ich. Mehr kann ich nicht dazu sagen.
Also der Empfang wurde bestätigt, aber Reaktion gab es keine.
Genau, Reaktion gab es keine bisher. Aber ich bin mir sicher, dass das diskutiert wurde.
Ja, aber wenn jetzt nichts passiert daraufhin, gibt es denn dann weitere konkrete Schritte, die Sie dann vielleicht noch gehen wollen, um das nicht zuzulassen, dass möglicherweise dieser renommierte Preis oder diese Preise im Nichts verschwinden?
Ja, das wäre dann zu besprechen, ne? Irgendwie so. Also ich werde mich jetzt nicht in Mahl festkleben, aber natürlich muss man dann überlegen, was als nächstes zu tun ist, sollte es nicht gehört werden.
Regisseur, Filmproduzent und Grimme-Preisträger Lutz Heineking. Wir sprachen über die finanzielle Krise des Grimme-Instituts in Mahl und einen offenen Brief, der vor Kürzungen warnt. Im Dezember könnte dann bei einer weiteren Sitzung der Gesellschafterversammlung eine Entscheidung fallen. Ich drücke die Daumen, Herr Heineking, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der britische Regisseur Ridley Scott hat das Leben Napoleons verfilmt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist nicht begeistert. Sie bringt das heute so auf den Punkt: Napoleon ist die Geschichte eines Kotzbrockens, der aus Liebe zu einer Frau ganz Europa unterwirft, und das Waterloo eines großen Regisseurs. Ob unsere Filmkritikerin Anke Lewicke diese Einschätzung teilt, das hören wir gleich. Vorher aber hat Stefanie Markert die Napoleon-Kino-Voraufführung in Frankreich verfolgt und traf auf einen um sein Leben besorgten Regisseur.
Bei der Weltvorpremiere im Salle Pleyel trommelten Musiker in historischem Gewand. Regisseur Ridley Scott, bald 86, verspricht Filmwitz und hat doch Sorge. Ich bin Engländer und habe einen Film über den berühmtesten Mann in Frankreichs Geschichte gemacht. Ich hoffe, ich habe keine Irrtümer begangen und sie guillotinieren mich nicht. Seit dem Film über zwei sich ein Leben lang duellierende napoleonische Husaren von 1977 habe die Faszination für Napoleon ihn nicht losgelassen. Über den seien 10.400 Bücher in jeder Woche seit seinem Tod eins geschrieben worden. Die Crew hat sich aber besonders auf die überlieferte romantische Korrespondenz zwischen Napoleon und seiner ersten Frau Josephine konzentriert.
What is your name?
Napoleon.
Has the course of my life just changed? Napoleon.
Ändert sich gerade der Lauf meines Lebens, Napoleon?
I'm destined for greatness.
Der findet Josephine sexy und sich selbst zu Größe bestimmt. Emily Robbe ist Napoleon-Expertin im Pariser Armeemuseum. Das ist schlichtweg richtig. Man weiß, seit dem zarten Jugendalter und seiner militärischen Ausbildung wollte er mit seinem Namen Geschichte schreiben.
Il avait envie d'inscrire son nom dans l'histoire.
Wenn Napoleons Kanonen bei Austerlitz die auf einen vereisten See gelockten Gegner mit viel Filmblut ertrinken lassen, sei das Werk sogar nah am Mythos, den sich der Kaiser selbst geschrieben habe. Die Historikerin sieht aber auch Fehler im Film.
La bataille des pyramides, elle est à plusieurs kilomètres.
Beim Ägyptenfeldzug verlief eine Schlacht nicht am Fuße der Pyramiden, sondern einige Kilometer weg. Und die Kanonen schossen nicht weiter als 800 Meter. Er hat also niemals, wie im Film, die Pyramidenspitzen abgeschossen.
Juste, on se trouve pas au pied des pyramides.
Vielmehr habe er Gelehrte mitgebracht, die die Kultur der Pharaonen erforscht hätten. Der Film Napoleon ist vor allem kanonenlärmempfindlich, weinerlich und selbstverliebt. Seine Gegner nennen ihn einen Wurm, der die Welt mit seiner Egomanie und seinen schlechten Manieren als Geisel genommen habe. Waterloo, seine große verlorene Schlacht, wird süffisant in die Länge gezogen und eine englische Kugel schießt ihm ein großes Loch in seinen Hut. Sein Tod auf der Verbannungsinsel St. Helena, Joaquin Phoenix kippt einfach in Zeitlupe aus dem Bild mit Zweispitz. Ein antifranzösischer Film, wird Biograf Patrice Genifet in Frankreichs Presse zitiert. Napoleon verdiene sicher nicht nur Komplimente, aber der Film sei ohne Nuancen, ohne Intelligenz. Wie hätte ein mittelmäßiger, dummer Typ wie der im Film so ein Schicksal schreiben können? Emily Robb sieht die Dinge milder. Wir reden hier von Kino. Ich habe nie gehört, dass man dem französischen Historienmaler Jacques-Louis David historische Fehler vorgeworfen hätte. Dabei hat der auf seinem Gemälde über Napoleons Krönung dessen Mutter gemalt. Aber die war gar nicht da. Was aber stimmt? Napoleons Reformen für Europa und Frankreich, wie das neue Zivilgesetzbuch, die erste Zentralbank oder gesündere Städte, spielen keine Rolle. Am Ende werden Millionen Tote seiner Schlachten aufgelistet. Die Zahl scheint nach oben gerundet. Scott unter die Guillotine? Lea hat den Film gesehen und lacht. Ich bin kein Richter. Es ist eine Version von Napoleons Leben, die wir noch nicht hatten. Das macht sie interessant. Aber ist sie die wahrheitsgetreueste? Der Film ist was fürs amerikanische Publikum. Er enthält viele Klischees. Und Josephine, die Napoleon auf der Leinwand einhaucht, ohne sie sei eher nichts, kommt Lea zu kurz. Sie ist auf den Filmplakaten genauso sichtbar wie er. Im Trailer denkt man, sie spielt eine enorme Rolle, aber Napoleon übernimmt rasch die Hoheit in ihrer Beziehung und Josephine verschwindet ziemlich schnell. Schade.
C'est un peu dommage, mais voilà.
Pierre-Antoine ist begeisterter.
Excellent film, je trouve c'est un chef-d'œuvre.
Exzellent, ein Meisterwerk. Ich habe seit 2 Jahren auf den Film gewartet, weil ich Geschichtsfan bin. Hollywood habe die Mittel, erste Schlachten zu inszenieren, lobt der Pariser, auch wenn einiges verkürzt oder falsch sei. Der Regisseur habe den Film eben unter 3 Stunden halten wollen. Für Napoleon brauche man aber eigentlich 20. Aber der Film kratzt Pierre-Antoine doch ein wenig an der Würde. Manchmal macht Scott Napoleon lächerlich. Wer ihn nicht gut kennt, wird sich am Ende des Films sagen, das war ja nur ein nervöser Kleiner mit Ödipus-Komplex, der mal besser zum Psychologen gegangen wäre. Der war machthungrig, weil er ein sexuelles Problem hatte. Als Franzose geht einem das schon an die Ehre. Aber vielleicht ist objektiv was dran.
Sexuell, je sais pas. Donc forcément, en français, on se sent un peu touché dans son heure. Mais après, voilà, faut reconnaître que objectivement, c'était peut-être le cas aussi.
Napoleon gehört in Frankreich neben dem Sonnenkönig und Charles de Gaulle zu den beliebtesten historischen Persönlichkeiten. Er symbolisiert die letzte Periode nationaler Größe. In jüngster Zeit wurde er ein Stück weit vom Thron geholt. Er steht auch in Frankreich nicht mehr nur für gewonnene Schlachten und gesellschaftliche Modernisierung, sondern auch für Blutvergießen, Zensur und die wieder eingeführte Sklaverei. Die britische Sicht in einem Hollywood-Blockbuster könnte aber die alten Verteidigungsreflexe aufleben lassen. Pierre-Antoine verzeiht Ridley Scott. Wie es das französische Publikum insgesamt hält, zeigt sich an der Kinokasse.
Ja, das gilt natürlich auch für das deutsche Kinopublikum. Morgen startet der Film von Ridley Scott. Und jetzt ist Anke Lewicke bei mir. Sie hat gerade mitgehört. Anke Lewicke, wie würden Sie das denn beschreiben? Sind Sie ein bisschen milder? Ich fand die Frau gerade so schön, die sagte, naja, et voilà.
Ja, et voilà. Also man muss sich schon dran gewöhnen, dass die Schauspieler mit britischem Akzent Vive la France rufen. Ansonsten würde ich den Film eher so als eine groß angelegte Seifenoper sehen. Also Joachim Phoenix spielt seinen Napoleon so mit leicht ironischer Distanz. Ridley Scott führt ihn eben immer wieder auch vor, wie er bei seiner ersten Schlacht eben vom Pferd fällt. Und er zeigt ihn so als Bauern, schlauen Empörling. Und ja klar, es geht um eine Liebesgeschichte. Und wenn er dann seine große Liebe verrät, dann wird das so gleichgesetzt. Dann verliert er auf einmal auch das Gefühl für die Strategie auf dem Schlachtfeld. Das ist banal. Aber überhaupt nicht banalisierend sind eben die Hunderttausende von Opfern. Um die geht es auch in dem Film und um dieses sinnlose Gemetzel von Mann gegen Mann.
Okay, also Sie werden jetzt nicht ganz so hart wie einige in dem Beitrag, den wir gerade gehört
Nein,
haben.
Nein, man darf hier überhaupt keine politische Korrektheit, sondern eine Neuinterpretation einfach von Ridley Scott erwarten. Und der Film reiht sich eben auch ein in sein Oeuvre. Es geht ja eben immer um so einzelne Menschen, die dann auf einmal vor den Trümmern stehen, die sie eigentlich selbst erschaffen haben.
Okay, es laufen ja ein Dutzend neuer Filme an in dieser Woche, nicht nur Napoleon. Wir sprechen jetzt mal über einen, der nicht wie Napoleon 130 Millionen Dollar gekostet hat, sondern einer, der nur 1,2 Millionen gekostet hat, von einem altbekannten Regisseur, nämlich eigentlich fast ein Altersgenosse von Ridley Scott. Ken Loach, 86 Jahre ist er alt und der führt uns jetzt wahrscheinlich in eine ganz andere Welt. Er ist ja sowas wie das linke Gewissen des britischen Kinos. Seit über 60 Jahren kümmerte sich um das Leben der Arbeiterklasse und auch jetzt noch Old Oak, so heißt sein neuer Film und so heißt auch ein Pub in einer nordenglischen Kleinstadt und genau dort spielt der Film, Anke Lewicke. Was passiert denn da in dieser alten Eiche?
Ja, eigentlich passiert da gar nicht mehr so viel. Also Old Oak, da steht so mit großen Buchstaben dran an der Kneipe und der Besitzer GT muss immer mit dem Besenstiel das K wieder glatt gerade rücken, weil das sonst abfällt und man bekommt schnell mit, dass die ganzen Leute in dieser Kleinstadt arbeitslos sind seit den 1980er Jahren seit den Streiks und es fallen eben so Sätze wie Heat or Eat, heize oder essen. Also ganz schnell ist man so in einem Alltag drin, der von Existenzkämpfen gezeichnet wird und in diese Kleinstadt kommt jetzt eben ein Bus mit geflüchteten Menschen aus Syrien und genau das hat eben Ken Loach interessiert, dieses Zusammentreffen zweier ja eigentlich verlorener Gemeinschaften, die eine vom Krieg traumatisiert, sprechen kein Englisch, kommen dann in die ärmste Region Englands.
And those communities took more refugees from the Syrian war than any other area in the country. So you had two communities facing each other. One, the host community with nothing, and the new arrivals with the trauma of war, not speaking the language. And how on earth can those communities live together?
Ja, zwei Gemeinschaften, die eigentlich alles verloren haben, die nichts mehr haben. Und unter den Geflüchteten ist Yara, eine junge Frau, Fotografin und ihre Kamera geht kaputt. Und der Pubbesitzer GT besorgt ihr dann eine neue. Die beiden freunden sich an und sie haben dann auch einen schönen gemeinsamen Plan.
Und glaubt Ken Loach immer noch so an so eine Utopie? Hat er irgendwie einen Zukunftsentwurf, der uns vielleicht versöhnt, tröstet oder Mut macht?
Ja, in dem Film ist es so, dass die Utopie eigentlich reinkommt über die Kunst, also genauer gesagt über die Fotografie. In seinem Hinterzimmer sind ganz tolle Schwarz-Weiß-Fotografien von den Streiks damals in den 1980er Jahren. Und diese Aufnahmen erzählen auch von einer großen Solidarität. Und da gibt es eben auch den Spruch, Gemeinschaft entsteht dort, wo Mahlzeiten geteilt werden. Deshalb wollen die beiden, Yara und GT, eigentlich auch eine große Küche aufmachen. Das wird natürlich von der englischen Seite wirklich sabotiert, boykottiert und man bekommt auch so sehr präzise den Rassismus geschildert, der dort herrscht, der sehr, sehr viel einfach mit dem britischen Neoliberalismus zu tun hat. Da fühlen sich Menschen übersehen und jetzt fängt Yara an zu fotografieren, ihre Gemeinschaft, aber auch die Engländer und Engländerinnen und in den Fotografien sehen sich auf alle Fälle einmal wieder und so kann vielleicht eine Verbindung entstehen und so ja, bewegt sich auf einmal etwas so ganz klein in diesem Ken Loach-Film. Und es ist leider sein letzter, hat er angekündigt. Und ich frage mich jetzt, wer weiter mit den Filmen auf die Barrikaden geht, wie er es immer macht.
Aber man sollte den sehen, ja?
Auf alle Fälle, weil es ist immer so großartig bei Ken Loach. Er geht ja in das Milieu rein. Das sind keine Milieustudien, sondern das ist so mittendrin. Und das sind einfach Schauspieler mit Gesichtern und mit Akzenten, die aus dem Leben kommen.
So, und jetzt gehen wir von dem Arbeiterpub in eine estnische Rauchsauna. Ich weiß gar nicht, was das ist. Der Film Smoke Sauna Sisterhood. Also es gibt offenbar auch noch irgendwie so eine Schwesternschaft. Das ist ein Dokumentarfilm von Anna Hint. Der kommt jetzt in die Kino und der war offenbar in ganz vielen Festivals schon der Superhit und ist auch schon nominiert für den Oscar oder also geht ins Rennen für die Oscars. Ja, was ist denn das für eine Rauchsauna?
Ja, was ist das für eine Rauchsauna? Das ist eine alte Tradition eben in Estland. Und zwar wird dann eben Feuer angezündet. Es gibt so Luftzüge und dann dauert das so 4 Stunden, bis der Dampf abzieht. Und so gehen die Leute langsam rein. Und mit dieser Tradition ist eben diese Regisseurin Anna Hintz groß geworden.
I am, yes, from Estonia, but more specifically, I'm from the southeast Estonia.
Ich bin aus Estland, genau. Ich komme ursprünglich aus dem Südosten des Landes, aus Voroma. Da ist die Kultur der traditionellen Rauchsauna als ein heiliger Ort noch sehr lebendig. Ich hatte damals das sehr physische Gefühl, dass es mit der Rauchsauna diesen sicheren Ort gibt. Und das hat mich mein Leben lang begleitet.
Emotions and experiences can be shared and can be heard. And this has carried me throughout my life.
Also wir lernen die Rauchsauna als sehr lebendigen Ort kennen. Man könnte auch sagen, fast lebender Ort. Die Frauen, die dort reingehen, begrüßen erstmal, sagen Hallo, liebe Sauna. Und über mehrere Jahre hat eben die Regisseurin Frauen unterschiedlichen Alters aufgefordert, in diese Sauna mit ihr zu kommen und ihre Geschichten zu erzählen. Und man spürt so richtig, dass diese Frauen in ihrer Nacktheit sich geborgen fühlen. Die Hitze, das Dunkle der Sauna umhüllt sie wie ein Kokon und sie fangen wirklich an, sich aus- und frei zu sprechen. Und das sind alles Geschichten, die mit ihrem Körper zu tun haben.
Ja, der weibliche Körper, das ist ja auch im gesellschaftlichen Diskurs immer wieder ein Thema. Spielt es auch irgendeine Rolle? Also gibt es da sowas Gesellschaftskritisches oder ist das eher so eine schöne Gemeinschaft, die was Tolles miteinander erlebt?
Es geht um eine schöne Gemeinschaft, aber es wird auch viel aufgearbeitet. Also es geht auch um sexuelle Belästigung, um lesbisches Coming Out. Es geht um, ja, wie müssen Frauen sein? Eine erzählt, dass sie eben schon als Kind zu dick war und nie in dieses Rollenmuster reingepasst haben. Und es ist so, dass diese Frauen ihre Trauer Erfahrungen so regelrecht ins Bild ausschwitzen. Man sieht immer so Bäuche, Arme, Beine, Schultern und die Einzelteile ergeben dann so einen großen mythischen Körper, wo so alle Erzählungen und Erinnerungen so aufgefangen werden. Und hinterher geht man dann zusammen ins Eisloch und ich kann nur sagen, Susanne, wir sollten alle mehr miteinander schwitzen gehen.
Ja, bin ich sofort dabei. Also, es gibt genügend Auswahl, um mal wieder ins Kino zu gehen. Old Oak, der neue Ken Loach-Film, Ridley Scott's Napoleon oder die eben besprochene Dokumentation aus Estland, Smoke Sauna Sisterhood, für uns vorgestellt von Anke Lewicke. Danke dafür.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Oliver Thoma.
Ein Forschungsbericht über die Geschichte des Medienkonzerns Bertelsmann zur NS-Zeit ist jetzt im Internet frei zugänglich. Seit 1999 hatte eine unabhängige Kommission unter Vorsitz des israelischen Historikers Saul Friedländer diesen Teil der Geschichte untersucht. Irreführende Darstellungen seien korrigiert worden, so ein Unternehmenssprecher. Die Legende, der Verlag sei ein Widerstandsverlag gewesen, sei nicht zu halten. In belletristischen und theologischen Texten des Verlagsprogramms seien antisemitische Stereotype und Polemik zu finden gewesen. Eine Jugendheftreihe habe sich zudem mit Millionenauflagen in den Dienst der Kriegspropaganda gestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde Bertelsmann dem Forschungsbericht zufolge mit 19 Millionen Exemplaren zum größten Buchproduzenten für die Wehrmacht. Auch die Schweiz richtet eine Kommission für Raubkunst ein. Das hat die Regierung in Bern beschlossen. Das Gremium aus Fachleuten soll unverbindliche Empfehlungen abgeben, um Streitfälle bei Kunstwerken mit Bezug zur NS-Zeit und zum Kolonialismus zu lösen. In Deutschland und Österreich existieren ähnliche Gremien schon seit Jahren. Auslöser in der Schweiz war unter anderem die Kontroverse um die Sammlung des Waffenfabrikanten und Kunstsammlers Emil Bührle. Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon wird nicht mehr von ihrer Schauspielagentur vertreten, nachdem sie sich auf mehreren Pro-Palästina-Kundgebungen geäußert hat. Das berichtet der Guardian. Sie habe bei einer Demo in New York dazu ermutigt, die Palästinenser im Krieg zwischen Israel und der Hamas zu unterstützen. Seren wird außerdem zitiert mit dem Satz, Juden bekämen nun zu spüren, wie es sich anfühle, in den USA Muslim zu sein. Zudem repostete sie eine pro-palästinensische Nachricht von Roger Waters von Pink Floyd auf X. Er stand mehrfach wegen angeblich antisemitischer Äußerungen in der Kritik. Auf der Insel Rügen ist ein fast 7 Kilogramm schwerer Silberschatz aus dem 11. Jahrhundert gefunden worden. Die etwa 6000 Münzen waren in einem Tongefäß in der Erde vergraben. Es handelte sich um den größten in der jüngeren Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern gefundenen Silberschatz, sagte einer der beteiligten Archäologen. Außerdem wurden Fragmente von 7 Schwertern aus der Bronzezeit gefunden. Ein weiterer Silberschatz aus dem 11. Jahrhundert wurde in der Nähe von Neubrandenburg entdeckt. Das Besondere dabei seien Perlen aus der Kaukasusregion und mehrere kleine silberne christliche Reliquiengefäße. Ein Museum in Großbritannien ordnet den römischen Kaiser Elagabalus jetzt als Transfrau ein. Es gebe entsprechende Erkenntnisse, deswegen würden nun die weiblichen Pronomen she und her verwendet, sagte ein Sprecher des North Hertfordshire Museums. Hintergrund seien klassische Texte, in denen der Kaiser gesagt haben soll, nenne mich nicht Herr, denn ich bin eine Dame. Man wolle respektvoll und sensibel sein, wenn es darum gehe, Menschen zu identifizieren, so der Sprecher. Marcus Aurelius Antonius, besser bekannt als Elagabalus, regierte das Römische Reich nur 4 Jahre lang, von 218 nach Christus bis zu seiner Ermordung im Alter von 18 Jahren. Er war umstritten, mehrfach verheiratet mit Männern und Frauen und für seine sexuelle Promiskuität bekannt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Ja, mal ganz ehrlich, neben Fantasy-Geschichten von Harry Potter, Hänsel und Gretel oder Bibi Blocksberg, glauben Sie an reale Begegnungen mit Hexen? Laut einer Umfrage in 95 Ländern sind 40% der Menschen auch heute noch davon überzeugt, dass Hexen mit übernatürlichen Fähigkeiten anderen schaden können. Im afrikanischen Ghana existieren sogar regelrechte Hexenlager, in denen wohnen Frauen, die ihre Dörfer und Familien verlassen mussten, weil sie der Hexerei bezichtigt wurden. Die Fotografin Ann-Christina Wörl hat in diesen Lagern gelebt und Porträts der verstoßenen Frauen aufgenommen. Tobi Krone ist ihnen begegnet im Münchner Museum 5 Kontinente.
Ich stamme aus Kuburi und kam 1984 nach Gambaga. Ein Mann in meinem Dorf wurde von mir in seinen Träumen verfolgt. Daraufhin brachte meine Familie mich zu meinem eigenen Schutz nach Gambaga.
Amina Damanko, eine Frau mit faltigem Gesicht, Augenringen und einem rot gemusterten Tuch um den Kopf gewickelt, blickt ein bisschen ängstlich zur Seite, so als wolle sie sicher gehen, dass sie vor der Kameralinse nicht auch noch verfolgt wird. Sie ist die erste in einer ganzen Reihe von Porträts ghanaischer Frauen, meistens betagt, bunt gekleidet, würdevolle Porträts im Stil einer Herlinde Kölbel. Frauen, die in Hexenlagern leben, weit draußen im Norden Ghanas.
Also ich hatte das Gefühl, dass da eine große Form von, soll ich sagen, Resignation auch war oft, weil diese Ohnmacht, sich nicht aus ihrem eigenen Stigma befreien zu können und zu sagen, ich muss mich mit diesem Schicksal abgeben, weil ich kann nicht vom Gegenteil überzeugen. Und ich glaube, das ist so, was ich in ganz vielen gespürt habe. Also eine Resignation kombiniert mit einer Akzeptanz und einer Resilienz aber auch.
Ann-Christine Wörl, Fotojournalistin mit Münchner Wurzeln und Ausbildung in den USA, widmet sich diesen Frauen in ihrer Fragilität und diesem Glauben, der in den Kulturen des westafrikanischen Landes Ghana ein Revival erlebt. Selbstgemalte Filmplakate, die die Porträtserie ergänzen, zeigen moderne Hexen. Eine Frau im roten, freizügigen Kleid, in deutlich sexualisierter Pose, Vampirzähne, von denen Blut tropft, machen die Sache vermeintlich eindeutig. So kann nur eine Hexe aussehen. Die ghanaische Historikerin Gertrude Nkrumah, zu Gast im Vorfeld der Münchner Ausstellung, erforscht den Hexenglauben aus einer Gender-Perspektive.
When people are interviewed, they say, well, men and women have this witchcraft.
Wenn ich die Leute dazu interviewe, sagen sie, diese Hexenkräfte können Männer und Frauen haben, aber Männer nutzen sie zum Guten, Frauen nutzen sie für bösen Zauber. Historisch ist das bei den meisten Gesellschaften tief verwurzelt, sogar in den westlichen Gesellschaften.
Die Hexenlager werden geführt von NGOs und männlichen Vorstehern, die natürlich nur als Männer den Frauen landwirtschaftliche Jobs vermitteln und zum Beispiel auch Arztbesuche ermöglichen können. Es ist die Stärke von Ann-Christine Wörls Porträts, dass neben ihnen die Frauen selbst zu Wort kommen, in kurzen Erklärungen, warum sie in diesem Hexenlager sind. Sie begegnen uns als Subjekte, die ihre Lebensgeschichte wieder in ihren eigenen Worten erzählen. Es ist die Stärke der Ausstellung, dass sie die Porträts sanft ergänzt, zum Beispiel mit den Aufklärungspostern gegen Hexenverfolgung. Darauf naive Zeichnungen von Männern, die einer Frau beim Tragen helfen, und der Aufruf, man solle auch Frauen mit Hexenstigma respektieren. Fett gedruckt die Ermahnung, it could be your mother. Klein gedruckt in der Ecke der Förderer der Kampagne, die Deutsche Entwicklungshilfe. Und das macht die Sache politisch nicht ganz einfach. Der Kurator Stefan Eisenhofer.
Initiativen wie Straffreiheit von Hexerei zum Beispiel wird von vielen Menschen dort skeptisch und sogar als kolonialer Übergriff gesehen, sozusagen nur weil die Europäer jetzt nicht dran glauben und denken, das ist irgendwie ein Phänomen der Vergangenheit, wollen die uns schon wieder ihre Maßstäbe aufzwingen.
Stellt sich nun die Frage, was das angestrebte Gesetz, das Hexenverfolgung in Ghana unter Strafe stellen soll, bewirken kann. Vor allem bei denen, die jetzt in den Hexencamps leben. Die Fotoausstellung wirft den Blick auf zwei Reintegrationsprojekte. Zwei Frauen, die aufgrund ihres Alters nicht mehr im Camp gepflegt werden können und die heimkehrten. In Familien voller Angst. In alte Feindschaften. Die Blicke auf den Fotos von Familienmitgliedern, von den Versöhnungstreffen mit den skeptischen Anklägern. Die Bilder sprechen zu uns auf eindringliche, theatralische Weise. Gertrud Nkrumah befürchtet, diese Beispiele könnten Einzelfälle bleiben.
Es ist nicht so einfach, dass man mit den Gesetzen die Camps einfach schließt. Wenn das Camp schließt und sie noch einmal ihre Vergangenheit verlieren, was sind die Alternativen? Können wir ihnen helfen, sie reintegrieren? Manche Hilfsorganisationen versuchen es, dass sie in ihre Gemeinschaften zurückfinden und dort wieder leben. Aber manche dieser Frauen kommen wieder zurück.
Oder mit den Worten der von ihrer Schwiegertochter als Hexe bezichtigten Frau Azara Alassan, die in einem Videointerview mit bitterem Lächeln von ihrem Schicksal erzählt.
Für die da draußen bist du eine schlechte Person. Wenn du dich in deinem Heimatdorf widersetzt, können sie dich verstoßen oder sogar im Busch töten. Aber hier bist du frei. Ich bin frei. Hier bin ich glücklich.
Azara Alassan, eine der Frauen aus den sogenannten Hexenlagern in Ghana, zu sehen und hören in der Ausstellung Witches in Exile im Münchner Museum 5 Kontinente, noch bis zum 5. Mai 2024. Für uns war Tobi Krone dort. Es passiert ja nicht so oft in diesen Tagen, dass es gute Nachrichten zu vermelden gibt aus der ukrainischen Stadt Lviv, aber lässt sich etwas berichten, das Hoffnung machen kann. Mit Hilfe einer privaten Stiftung ist dort ein Ort entstanden, der Raum bietet für Kunst, für Theater und vor allem für Begegnungen, für Austausch. Jam Factory, also Marmeladenfabrik, so heißt das neue Kultur- und Kunstzentrum, ein behutsam restaurierter Industrieort. Dorothee Markus ist für Fazit nach Lviv gereist. Und in der Eröffnungsausstellung, da gab es dann erstmal ziemlich irritierende Klänge.
So klingt ein russischer Svetlana KA-52 Alligator-Kampfhubschrauber. Und so ein MR-1-Maschinengewehr. Und so Raketenalarm. Projiziert auf einen riesigen Videobildschirm imitieren ukrainische Flüchtlinge aus der Ostukraine, gestrandet in Containerbauten in Lviv, wie sich der Krieg anhört in seiner konkretesten Form. Zu unfreiwilligen Spezialisten sind sie geworden, können Geschosse und Waffentypen nur am Klang unterscheiden. Und jetzt sind die Zuschauer dran und können selbst ins offene Mikro wummern, rattern, pfeifen. Stundenlang sitzt ein junger Mann vor der Videoinstallation Repeat After Me der Künstlergruppe Open Group und imitiert die russischen Waffen, ist selbst schon Teil des Kunstwerks geworden. Ein zynisches Kriegskaraoke, das zeigt, wie tief dieser Krieg in ukrainische Körper eingedrungen ist. Aber vor allem wird in der Ausstellung Our Years, Our Words, Our Losses gezeigt, wie Resilienz durch Gemeinschaft entsteht, wie Wiederaufbau zum Akt der Kunst werden kann. Künstlergruppen bauen zerstörte Häuser als lichtdurchflutete Holzgebäude wieder auf. blaue Autobahnschilder sehen, wenn sie unkenntlich gemacht sind, um russische Truppen zu verwirren, wirklich schön aus. Oder ein Künstler lässt digital die Meereslandschaft um die Krim wieder auferstehen, die er nur als Kind erinnert. Wir sehen Tagebücher, intime Instagram-Posts, Comiczeichnungen aus dem Kriegsalltag. In einem Raum können die Besucher eigene Gedanken aufzeichnen und teilen. Er ist voll besetzt. Rund 3000 Besucher, viele davon jung, viele sind Anwohner, strömen am Eröffnungstag durch das weitläufige Gelände in den fein renovierten neugotischen Turm und den neuen schwarzen Kubus, in dem die Theaterbühne untergebracht ist. Es gibt Konzerte, das neue Restaurant ist voll besetzt. Leiterin Božena Pelenska ist erleichtert. Dieses Zentrum ist für alle Menschen gedacht, um hier eine Pause zu haben. Nicht im Sinne von Unterhaltung, sondern um Erfahrungen zu teilen, ein Schlüssel für die Zivilgesellschaft, unverzichtbar für unsere Zukunft. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Immerhin liegt die Jam Factory rund 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, in einem ehemals jüdisch geprägten Arbeiterviertel. Bevor die Sowjets hier Marmelade herstellten, war sie eine Schnapsfabrik, 1872 gegründet vom jüdischen Unternehmer Josef Kronig. Eine historische Ausstellung im Turm erzählt die Geschichte der erfolgreichen Familie, deren letzte Mitglieder 1941 deportiert wurden. Sie stehen für viele andere, die von den Nazis umgebracht wurden.
Er kann nicht davon ausgehen, dass jemand überlebt hat. Das ist eine traurige Geschichte, gerade für eine Stadt wie Lemberg, die ein Drittel jüdisch war vor dem Krieg und natürlich der ganze Bereich der Wissenschaft und der Kultur, des Unternehmertums sehr, sehr stark jüdisch geprägt war. Und damit hat Lemberg eigentlich unfassbar viel verloren.
Erzählt der Historiker Harald Binder. Seine private Stiftung hat dieses Geschenk an die Stadt finanziert. Öffentliche Mittel gibt es keine. In Zeiten des Krieges sei dies nicht vermittelbar. Der Schweizer, der in London lebt, hat seit langem Verbindungen nach Lemberg. 2004 hat er hier ein Zentrum für die Stadtgeschichte Ostmitteleuropas gegründet. Heute als Forschungsinstitut weithin anerkannt. Wichtig war ihm, dass die Architektur des Industriedenkmals das Alte bewahrt. Der Schriftzug Chronik und Sohn ist in der Fassade erhalten geblieben, ebenso wie ihr neogotischer Charakter. 8 Jahre hat die Renovierung gedauert. Was das gewaltige Unternehmen gekostet hat, wird nicht verraten. Doch dass es gerade im Krieg von größter Bedeutung ist, davon ist Harald Binder mehr denn je überzeugt.
Dass gerade in den Zeiten, in dem gerade Hoffnung für die Menschen so wichtig ist, und es ganz, ganz entscheidend ist, dass die Menschen verstehen, dass da jemand bereit ist, in die Zukunft zu investieren.
Der Schweizer Historiker Harald Binder, er war bereit, in die Zukunft zu investieren und hat mit seiner Stiftung der ukrainischen Stadt Lviv ein neues Kultur- und Kunstzentrum geschenkt. Und noch mehr gute Nachrichten, die gibt's jetzt in der Kulturpresseschau von und mit Arno Ozesik, gefunden beim Lesen der gedruckten Feuilletons der Zeitung vom Donnerstag, dem 23. November. Es geht um nichts Geringeres als die vielleicht wichtigste Kunstausstellung der Welt.
Die nächste Documenta wird die beste, titelt die Wochenzeitung Die Zeit und meint das keineswegs sarkastisch. Wie man angesichts der Kritik an der letzten Documenta und an der Findungskommission der nächsten Documenta vermuten könnte. Ausgerechnet der Zeitautor Hanno Rauterberg, der im Kunstbetrieb oft als Renegat agiert, räumt der nächsten Documenta gute Chancen ein, jedenfalls unter bestimmten Voraussetzungen, zu denen Rauterberg ausdrücklich nicht die Verankerung neuer politischer Sicherungssysteme zählt. Er betont vielmehr, zwar neigen nicht wenige Kuratoren dazu, auf verquälte Weise sich selbst ihre Arbeit und Prägung befragen zu wollen, damit es gerechter, inklusiver, diverser zugeht in der Kunstwelt. Und so berechtigt man dieses Anliegen finden kann, tendiert es doch stark dazu, sich stärker dem Wie als dem Was zu widmen, mehr dem Zeigen als dem Gezeigten. Also müsste eine nächste Documenta damit beginnen, sich der obsessiven Selbstbespiegelung zu entwinden und stattdessen jener Kraft die Bühne zu bereiten, die zuletzt kaum noch gesichtet wurde, dem Eigensinn der Kunst. Einer Kunst, die frei ist von jeder Bekenntnispflicht, die mehr sein will als ein bebilderter Leitartikel, die für eine ästhetische Erfahrung eigenen Rechts eintritt, rauschhaft, verführerisch, unhaltbar. Hanno Rauterberg in der Zeit. Rauterbergs Kollege Moritz von Uslar berichtet von seinem Spaziergang mit Natalie Amiri, ehemals ARD-Korrespondentin im Iran. Die heute als unauflösbar geltende Todfeindschaft zwischen Israel und dem Iran sei historisch alles andere als eine Selbstverständlichkeit, erklärt Amiri. Noch im Iran-Irak-Krieg sei Israel eines der wenigen Länder gewesen, die dem Iran Waffen geliefert hätten. Israelis und Iraner seien sich kulturell und mental viel näher als Araber und Iraner. Außerhalb Israels, so Amiri, stehen die meisten Synagogen im Iran. In Teheran gibt es die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels. An der erklärten Absicht des Iran, Israel zu vernichten, gäbe es nichts zu relativieren, sie stehe in der Gründungscharta der Islamischen Republik. Aber vor 1979 waren der Iran und Israel die besten Freunde. In Wahrheit geht es dem Iran ganz ausschließlich um die Sicherung des eigenen Regimes. Natalie Amiri in einem Zeitartikel von Moritz von Uslar, der seine Begleiterin während des Spaziergangs übrigens auch fragt, ob sie von Annalena Baerbock genervt sei. Antwort Amiri, wenn Versprechen nicht nur minimal, sondern in total nicht eingelöst werden, dann wird es eng. Also, es kommt einfach keine afghanische Frau aus Afghanistan raus. Seit einem Jahr. Was ist denn das dann? Feministische Außenpolitik? Apropos Feminismus. Nicht zuletzt von dessen zarten Wurzeln im viktorianischen England handelt der Roman Betrug von Sadie Smith, der uns so gut gefallen hat, dass wir hier gern das Lob von Carola Torti in der Wochenzeitung Der Freitag wiedergeben. Smiths Roman ist ein großer Wurf, der Liebe und Freundschaft, Wahrheit und Lüge, Kolonialismus und seine Auswirkungen, Klassenkampf, Streben nach Freiheit und natürlich das titelgebende Thema Betrug miteinander verzahnt. Falls Sie die leichte Muse schätzen, lesen Sie den Artikel »Mit den Rechten lacht sich's besser« in der Tageszeitung Die Welt. In den USA steht es schlecht um den Humor, weil die Leute keine Lust mehr auf woke Witze haben, erklärt Jörg Wimalasena, der am Ende allerdings festhält, dass auch viele rechte Komiker verkrampfte Langweiler sind, die nur das Glück haben, dass die linksliberale politische Gegenseite noch prüder ist. Und wenn Sie danach zum ernsten Fach zurückkehren wollen, bietet sich Pascal Brückners historisch informierter Artikel »Die französische Linke und ihr Judenhass« in der Neuen Zürcher Zeitung an. Indem die Linke ihre universalistische Botschaft verraten hat, hat sie auch jede moralische Erhabenheit verloren, lautet Brückners Resümee. Wollen Sie jetzt endlich wissen, was in der Süddeutschen steht, in der Frankfurter Allgemeinen, in der Taz? Nun, eine Menge Interessantes steht da drin, aber wir können die Zeit nicht dehnen und finden das auch gar nicht so schlimm. Nicht umsonst titelt die NZZ: Der Mensch muss nicht zum Übermenschen werden.
So ist es. Und weil das mit dem Zeitdehnen eben nicht geht, machen wir hier in Fazit jetzt Schluss. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche Ihnen eine gute Nacht.